Hallo und moin, liebe Hardrockers. Hier ist ja wieder Rockcast, euer Podcast für alles Rock und
Heavy. Moin, moin.
Moin, Tibi. Moin, Tibi.
Moin. Hi.
Ah, es ist ein, wir wollen mit voller Transparenz spielen. Es ist ein Wochentag. Es ist 10 vor 10. Wir haben lange nicht mehr so spät aufgenommen.
Das stimmt.
Aber eigentlich machen wir einen Rockcast. Eigentlich müssten wir nach Mitternacht aufnehmen.
Ja.
Nach ein paar Whisky, Biers und sowas. Ach, was soll's.
Ja, genau.
Aber wir haben eine schöne Setlist zumindest zusammengestellt für heute, oder?
Absolut. Also ich finde auch, es sind schöne Sachen drin. Vor allen Dingen, wir haben wieder einen Gast dabei. Ja. Ja. Es gibt News, Gerüchte, Releases, Touren.
Oh, es ist so schön. Dann lass uns doch gleich mal in die Vollen gehen, nämlich mit einem Thema, das wir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gestriffen haben hier bei uns, ne?
Findest du? Du meinst den Beef zwischen Wolfgang Van Halen und David Lee Roth?
Ja, das thematisieren wir doch schon eine Zeit lang. Was ist die aktuelle Entwicklung?
Naja, die aktuelle Entwicklung ist, dass Wolfgang Van Halen und David Lee Roth sich wieder mal gestritten haben. Keine Ahnung, sinngemäß, ohne David Lee Roth wäre Van Halen nie möglich gewesen. Und überhaupt gehören ihm ja, David Lee Roth hätte die ganzen Gitarren Soli besonders bei Eruption geschrieben.
Weißt du, dass sich da auch Sammy Hagar zu geäußert hat?
Nee, erzähl.
Nee, ich hab nämlich ein YouTube-Video, es ist zufällig, es ist übrigens nicht abgesprochen hier gerade.
Okay.
Ich hab nämlich ein YouTube-Video gesehen, wo Sammy Hagar so unfassbar über David Lee Roth abgelästert hat, weil ich dachte er hätte ihn doch gerade gefragt, ob er nicht bei seiner Van Halen Best-of-Tour irgendwie auch nochmal auftreten will. Mhm. Und bei diesem Interview hat er gesagt, dass eigentlich keiner mit David Lee Roth konnte und dass er eigentlich so gut wie nichts auf der Pfanne hatte und die kreative Kraft von David Lee Roth sich eigentlich erschöpfte, nachdem er die Hose angezogen hat, quasi. Also, irgendwie. Also ich war echt baff erstaunt, mit was für harten Worten er hat. Und der Wolfgang Van Halen ist ja auch schon seit einiger Zeit nicht gut auf den Herrn Roth zu sprechen, ne?
Nicht so richtig, nein. Vielleicht frage ich ihn einfach mal. Ich sehe ihn ja am 12.04. Ich befürchte nur, ich kann ihn nicht sprechen.
Ah, doch, komm, mach dir mal. Hier, du bist hier Rockcast, genau. Der Rock-Podcast, musst du sagen.
Ich hab unser T-Shirt an mit unserem Logo drauf und dann sagt er sofort genau.
Ganz genau. Ganz genau so läuft das. Nee, nein, Wolfgang Van Halen ist doch klasse. Also haben wir ja auch schon mal thematisiert. Ich habe schon Live-Auftritte von David Lee Roth gesehen, wo ich dachte, alter Schwede, der ist ja eher, das ist ja eher der Bruder von Matthias Reim als jetzt der ehemalige Sänger einer der geilsten Bands auf dieser Welt. Aber ich habe jetzt Tour-Auftritte von letztem Jahr gesehen, wo Dave offensichtlich mit einer anderen Combo unterwegs war. Das war jetzt so richtig schlecht, war das nicht. Außer, dass er von seinem Bewegungsablauf ganz weit entfernt von Jump war. Wo wir wieder bei Matthias Reim wären.
Ja, definitiv. Ja, aber also optisch sind sie sich schon sehr ähnlich, finde ich auch. Beef ist genauso zwischen Priest und KK Downing gerade. Wieder einmal. Diesmal hat der Bassist von Priest gesagt, hör mal KK, du kommst nicht mehr in diese Band. Ich weiß gar nicht, soll man es überhaupt noch erwähnen? Das ist ja fast schon wie irgendwie gerade bei, wie heißen die beiden? Harry und William. Alter Schwede.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein roter Faden, der sich so ein bisschen auch durch die Rockwelt zieht, dass die Echsen, ich meine, dein Liebling Dave Mustaine, muss ich nicht nochmal erwähnen, der kommt hier oft genug zum Zuge. Es ist ja wirklich so ein bisschen können die Echsen ja das oft nicht verknusen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja nur ganz wenige Ausnahmen. Ich meine, wir haben Blaze Bayley bei uns im Podcast gehabt, der wirklich, also in höchsten Tönen von seinen ehemaligen Kollegen spricht, wo nicht keine Hard Feelings sind und umgekehrt. Aber es ist schon echt verdächtig oft, dass die Leute, die so gechest sind, ne? Ich glaube, bei Kiss war doch auf. Lass uns nicht wieder von anfangen. Ja, das ist echt ein Hammer, dass die sich da immer, die haben doch Selbsterfolg. Ich meine, KKs KK's Priest finde ich, habe ich ja neulich mal zugegeben, ich finde ja selbst die Platte ziemlich cool eigentlich. Also sollen die doch ihre eigene Musik machen und Erfolg, was soll das?
Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Sollen sie doch ihre eigene Musik machen? Aber andererseits kannst du natürlich sagen, naja, er hat den Sound von Priest mitgeprägt, also muss ich seine Musik sehr ähnlich anhören. Ja, die einen sagen so, die anderen so.
Ja, ja, außerdem, wir bewegen uns ja auch in einem Bereich, was willst du machen? Ich komme nachher noch, ich komme nachher noch dazu, irgendwie bei den New Releases. Ich höre ja gerade wieder Sebastian Bach, der ja auch, wo ja auch ganz klar gesagt wurde, der wird niemals wieder zu Skid Row zurückkehren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, nachdem ich die ersten Singles aus diesem Album gehört habe, sag ich auch, muss er auch nicht. Hauptsache, er singt und es ist geile Rockmusik. Das reicht mir völlig. Da muss nicht Skid Row draufstehen, ehrlich gesagt. Also das ist schon, ja, die sollen alle sich da nicht gehackt legen und ein bisschen entspannen und einfach Musik machen, weil am Ende, ne?
Absolut, ja. Hör mal, thank you, good night, Mr. Bon Jovi. Nicht nur eine vierteilige Doku auf Disney Plus. Neues Album kommt auch, habe ich gehört. Hast du irgendwas drüber gelesen? Er ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, er ist mein Favorisierter. Ich fand ihn bis Slippery When Wet ganz gut, Anfang der 80er, Mitte der 80er, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Living on a Prayer und diese Geschichten. Aber als er dann irgendwann seine Haare abschnitt.
Bed of Roses und,
ja,
und genau, bei Ellie McBeal mitspielte.
Boah. Ja, genau. Also, aber wie gesagt,
es ist
jeder so, wie er mag.
Also ich habe das Gefühl, oder müsste ich es wissen, es tut mir leid, wenn ich da wieder zu schlecht vorbereitet in diesem Podcast bin, aber ich habe immer das Gefühl, der muss krank gewesen sein irgendwann mal in den letzten Jahren, weil der sieht auch ein bisschen mitgenommen aus oder, er ist halt zum plötzlich Veganer geworden und hat deswegen so ein bisschen kargere Züge gehabt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ihn neulich gesehen bei so einem Benefits-Konzert, Music Cares heißt das, glaube ich, das Ganze, wo sie sich ja da um die ein bisschen einsetzen dafür, dass die Sozialversicherungen und ähnlichen von Künstlern, also dass die auch krankenversichert sind und solche Geschichten, bla 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 bla. Da ist er, ist er auch aufgetreten mit seiner jetzigen Band plus hat zwei Songs von Bruce Springsteen mitgesungen. Hey, das war alles völlig, völlig solide und okay. Der wird jetzt, also ein Bon Jovi wird jetzt kein Rock-Album mehr machen, glaube ich. Also vielleicht überrascht er uns ja, also kann durchaus sein. Ich habe da noch nichts von gehört. Hast du schon was gehört von dem neuen Album?
Nee, ich habe nur, nee, überhaupt nicht.
Nee, also ich lasse mich da mal, ich finde, er hat eine markante Stimme, die wohl auch teilweise wieder ein bisschen zurück ist, wenn ich das richtig gehört habe. Die war ja auch mal alles andere als, die hat ja auch mal so einen Axl Rose-Charakter. Aber nee, also ich bin da ein bisschen emotionslos. Die Doku allerdings, die würde ich mir gerne mal anschauen. Also die Geschichte von Bon Jovi, das könnte schon eine ganz, ganz spannende sein, weil sie halt auch einen Blick auf eine Zeit wirft, in der ich Rock in mein Leben gelassen habe. Also ist natürlich für mich oder für uns, unser Alter, vielleicht eine ganz spannende Dokumentation, wenn es nicht nur den Fokus auf Bon Jovi, sondern auch ein bisschen auf die Zeit hat, könnte es spannend sein. Hm. Ja, auf Disney Plus, sein. Ne?
Ja, genau. Hast du das?
Ich habe das, genau.
Ich werde da mal. Sehr schön. Muss ich zu dir kommen? Müssen wir so einen Bon Jovi-Doku-Abend machen?
Ja. Davon haben wir zwei doch schon immer geträumt. Wir kommen so selten zusammen in letzter Zeit, aber zum Bon Jovi-Abend treffen wir
uns. Jetzt mal. Komm, lass uns die harte Nummer rausholen. Metallica verlieren Prozess, was ist da los? Erzähl, das kommt, glaube ich, von dir, ne?
Ja, komm hier, du musst es nicht so offensichtlich machen, dass ich für diese Folge so wenig recherchiert habe. Nein, ich habe das gesehen. Also Bon Jovi, jetzt bin ich schon wieder bei Bon Jovi. Metallica haben in der Tat Veranstalter verklagt, weil die Konzerte abgesagt haben seinerzeit wegen Covid und Corona. Etwas, von dem ich sagen würde, das hat Metallica jetzt nicht wirklich exklusiv. Aber was die Jungs offensichtlich exklusiv haben, ist das Bedürfnis, die reichsten und bestverdiensten Rocker auf diesem Erdplaneten zu sein, aber trotzdem zu klagen, warum ihnen diese halbe Tour entgangen ist. Ehrlich gesagt, ich bin zwar ein guter Metallica-Fan und ich mag die Jungs, das wisst ihr ja alle, aber ey, ich bin froh, dass es einen Richter gibt, der gesagt hat, ey Jungs, halt mal den Ball flach. Also ich kenne das Urteil nicht genau ganz. Ich habe die Geschichten gelesen dazu und das ist ungefähr der Wissensstand, den ich habe. Aber ich finde, da jetzt klagen, ich meine, denen wächst das Geld quasi aus dem Drumkit raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch nötig war, wegen Covid, was ja nun wirklich keiner verschuldet hat, da Klagen anzustreben. Muss nicht sein.
Ja, kommen wir zu den New Releases.
Oh ja. Und da ist ja eigentlich das Wichtigste ist ja ganz oben. Ne? Erzähl mal, komm, hau raus.
Ja, Slash hat ein neues Album angekündigt und hat sofort die erste Single mit Brian Johnson rausgehauen. Richtig schön bluesiges Stück, also von ihm wahnsinnig gut umgesetzt. Und er hat, glaube ich, bei jedem Titel einen anderen Musiker, Gastmusiker dabei. Erster Song hört sich schon richtig gut an. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe mir schon mal auf gut Glück die Vinyl bestellt.
Du, ich glaube, das sind, wenn man diesen, wie heißt er noch, Mick? wenn man den Mick mag, dann wird man mit Sicherheit auch Slash-Platte mögen. Also Orgy of the Damned wird die ja heißen. Ja. Und ganz klar. Also ich meine, klar, mit Herrn Johnson ist schon mal ein fettes Pfund rausgehauen. Und man mag unseren wirklich Hard Rock Heavy Fans gleich sagen, es ist wirklich eher bluesig als Heavy, aber sehr
das
stark.
Das ist ja auch als Blues-Album, aber dadurch, dass das Slash das Ding macht, entschuldige bitte, was erwarten wir?
Ja, natürlich. Aber ich meine, mit Billy F. Gibbons von ZZ Top ist dabei und Iggy Pop ist dabei. Paul Rodgers ist dabei. Demi Lovato, da bin ich gespannt drauf. Das wird gesanglich auch lustig werden. Also da sind einige Sachen drauf, die sehr spannend sind und viele, viele Collabs.
Und es wird sicherlich etwas besser als die Nummer von Dolly Parton, denke ich.
Ja, da gehe ich auch mal ganz, ganz, ganz stark von aus.
Genau, und kommen wir zu einem, ja, ich glaube in den 80ern Lieblingsthema von Ozzy, Crack und Cocaine. der neue Track von Ozzy zusammen mit Steve Stevens.
Den Gitarristen von? Na?
Ja, komm, hau raus.
Billy Idol!
Ich wollte Eurythmics sagen.
der heißt Stuart.
Ja, Dave Stuart. Mann, schön. Ja, jetzt hast du mich. Ozzy also, und Steve.
Ganz kurz, Marcel. Ja. Wir machen das jetzt knapp über ein Jahr. Einmal, ein einziges Mal. Sonst ist es immer umgekehrt.
Ah, schön. Genau, also nochmal, Ozzy gemeinsam mit Steve Stevens, der Gitarrist von Billy Idol, veröffentlichen eine neue Single, die Crack Cocaine heißt. Und ich glaube, irgendwie, es deutet doch wieder alles auf ein Album hin von Ozzy, hatten wir nicht in der letzten Ausgabe schon irgendwie, genau. Ja, und dann kommen wir zu dem Album der Alben. Wir haben es, glaube ich, beide heiß erwartet. Bruce Dickinson, The Mandrake Project.
Ja, natürlich.
Sag mir deine Meinung.
Na gut, wir als inoffizieller Iron Maiden Fan-Podcast waren da natürlich durchaus ganz weit vorne. Wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Hey, was soll ich sagen? Ich meine, ich weiß ja, wir haben ja schon gesprochen. Das wird auch keinen überraschen, dass wir uns natürlich schon ausgetauscht haben. Also ich bin fett beeindruckt. Ich finde das Album richtig, richtig klasse. Es trifft meinen Nerv. Ich bin einfach beeindruckt davon, mit was für einer Bandbreite Bruce geht. Mich hat immer gelangweilt, wenn jemand nur einen Stil durchsetzt und er haut da echt ein paar Sachen raus. Ja, man muss es nicht mögen und eine Powerballade von Bruce ist auch, ach ja, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich finde einfach, das Songwriting ist klasse, die Instrumentierung ist klasse. Er ist, er ist, Es ist nicht so wie einige Sachen wie Tattooed Millionär oder Skunkworks, die sich von Iron Maiden so auf Druck entfernen, ja, und wo er versucht, ganz gegen Strich zu bürsten. Also ich finde gerade auch einige seiner Gesangseinlagen, die übrigens echt auch top sind, also er singt auf höchstem Niveau,
ja,
mal wieder. Aber da sind einfach, ich meine, wir kannten ja schon Rain on the Graves, was ich nach wie vor, also, puh, Alter, es ist ein sowas von Hammer-Track, wo ich immer noch so unfassbar begeistert bin. Aber dann gibt es natürlich auch die Dinge, von denen ich ja schon weiß, dass du sie befremdlich fand, wie zum Beispiel Resurrection Man, die so ein bisschen mit Ennio Morricone-Vibes starten.
Genau, mit Charlie Alex hatte ich noch hin und her geschrieben, das hört sich irgendwie an wie so ein verhinderter John Wayne-Western oder sowas. Also,
aber doch nur wegen diesem bisschen, ich meine, das ist einmal am Anfang und ich glaube nochmal in so einer Intersection ist es nochmal drin, aber das ist doch sonst eigentlich ein relativ geiler Rocker, also es ist doch, ich finde, er versucht schon so ein bisschen zu experimentieren, auch in diesem Rock-Genre versucht er. Manchmal hat man so ein bisschen Led Zeppelin-Vibes hier, diesen einen Song und dammig, ich weiß jetzt nicht, welcher es ist, wo es leicht so arabische Töne gibt, so orientalische Klänge. Da dachte ich auch, am Anfang war ich auch genau so ein bisschen befremdet. Also nicht, weil ich keine orientalischen Klänge mag, sondern weil wir einfach eigentlich ja so ein effing Bruce Dickinson-Album hören. Aber es ist dadurch so vielseitig und es ist musikalisch so, präsentiert sich so, ich finde die Texte auch ziemlich stark, man merkt, dass der Harris mal nicht mitgetextet hat
und nichts gegen nicht mitgeschnitten hat
und vor allem auch nicht produziert hat, ja, weil die klingt nämlich auch richtig gut, die Scheibe. Ja, also ich finde es fast ein Tick schade, dass er mit Eternity Has Failed dieses Stück Maiden auf dieser Scheibe hat, um ehrlich zu sein. Was natürlich ungerecht ist, weil er diesen Song ja ursprünglich ohnehin für sein Solo-Portfolio gemacht hat und Steve ihn sich dann quasi mehr oder weniger ähnlich wie Bring Your Daughter seinerzeit geklaut hat. Aber das Stück selbst ist, ich fand das richtig überflüssig und also es ist, das muss man auch sagen, ich weiß, du kommst auch gleich mal zu Wort. Man muss es sagen, es ist eine Scheibe, die man sich durchaus noch einen Tick schöner hört. Also ich fand sie von vornherein nicht gleich schlecht, aber ich fand sie mit jedem Durchgang immer und immer besser und weil ich auch in den Tracks immer mehr entdeckt habe, was Spaß ist. Und das ist zum Beispiel Eternity Has Failed, ist zum Beispiel auch, erst denkt man, das ist nur eine 1:1 Kopie mit ein bisschen textlicher Anpassung, aber wenn man genau hinhört, ist auch die musikalische Auflösung eine eigene. Und irgendwie ist es klasse. Ich glaube, habe ich das schon mal gesagt hier an dieser Stelle? Aber ich finde, das wäre zum Beispiel ein If Eternity Should Fail, ein Opener einer Platte und Eternity Has Failed, damit die Platte beenden, dann hat man fast so eine Art Konzeptalbum schon am Start.
Also ich finde, ja, entschuldige.
Ich wollte sagen, I rest my case, bitte. Bitte. <Ja. lacht>
Eternity Has Failed fand ich am Anfang natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Gerade natürlich, weil ich als Schlagzeuger noch ein bisschen anders hinhöre, weil irgendwie andere Interpretationen da sind. Ich finde es inzwischen, und das unterschreibe ich für die gesamte Platte, bis auf diesen komischen Western-Song da, finde ich, es ist eine gut gängige Rockplatte, hat er gut gemacht. Mein Lieblingslied ist immer noch Rain on the Graves und Afterglow of Arachnac. Vielleicht, weil ich es zu häufig gehört habe, ich weiß es nicht. Aber mein Lieblingsalbum im Moment ist und bleibt einfach dieser, tut mir leid, es ist so und sie liegt unten, dieser Herr Mars da, ne? Ja, und das kann ich finde aber auch, ich, und entschuldige, dass ich noch gerade noch ein weiteres Wort, Ich finde auch, dass die Priest-Platte besser ist. Also für mich persönlich. Okay. Nicht besser kann man nicht sagen. Mir persönlich gefällt sie besser, mich nimmt sie mehr mit.
Okay, jetzt wirst du unsachlich. Nein, ist ein Spaß. Ja, gut. Also Mick Mars, ich finde, da ist der Glück, die beiden lassen sich nicht so gut vergleichen. The Other Side of Mars und das Mandrake Project ist einfach, das sind zwei unterschiedliche Stile und die wollen was Unterschiedliches. Die darf man auch beide gleich gut oder gleich schlecht finden. Und eigentlich trifft das auf Priest auch ein bisschen zu. Also, ne, also es ist schon, Bruce ist hier schon deutlich, ich weiß gar nicht, wie man es sagen sollte, alternativer, keine Ahnung. Also ich finde, die haben drei unterschiedliche Stile, dass ich von der Priest nicht so angetan bin, habe ich ja auch erzählt. Allerdings muss ich auch sagen, bei Bruce, weil ich ein Fan bin, den habe ich einfach in der Dauer-Endlosschleife gehabt. Die Shield habe ich zweimal gehört. Also da habe ich nicht halb so viel Chance gegeben, sich in mein Ohr zu spielen. Und auch da muss ich zugeben, dass ich beim zweiten Mal hören die Platte auch schon einen Tick besser fand. Also entweder liegt es an meinem Alter oder an meinen veränderten Hörgewohnheiten, dass sich viele, man muss dazu sagen, früher haben wir eine Platte, und das, ich will jetzt nicht vom Krieg erzählen, aber früher haben wir eine Platte gekauft. Wir haben sie aufgelegt, wir haben das Cover genommen, wir haben die Texte genommen, wir haben sie gehört und gehört und gehört und gehört und gehört, weil wir ja auch, und jetzt kommt's Krieg, jetzt wirklich nichts anderes hatten, außer die wir vorher gekauft haben.
Ja.
Und jetzt haben wir plötzlich natürlich, und das ist eigentlich ja the golden age of music für uns Musikliebhaber, haben wir alles, alle Platten, alle immer sofort auf Druckknopf und dann kommt plötzlich eine Shield parallel mit einer Mars, parallel mit einer Dickinson, parallel mit you name it raus. Und dann habe ich ja auch noch ein, zwei, ich bin ja auch noch so ein Nerd, dass ich auch noch aus dem Nicht-Rock-Bereich auch noch sehr, sehr interessiert manchmal bin bei einigen Sachen. Das ist so viel und dann hört man so viel und dann gibt man den Leuten, dann ist man mal schneller geneigt zu sagen, oh nö, dann höre ich nicht wieder rein. Also von daher. Und bei Dickinson ist es halt, ne, ich habe halt einen Relevant Sit von vielleicht 10 Bands oder Künstlern, die auf jeden Fall bei mir immer eine Mehrhörchance bekommen. Von daher. Sag du doch auch mal was. Es tut mir leid, ich rede so viel, aber es bewegt mich. Es bewegt mich. Ich mag sie wirklich.
So. Wie gesagt, unten lag bis vor einer Woche Mick Mars auf 1, dann natürlich Judas Priest auf 2 und Herr Dickinson auf 3. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte ja zu Weihnachten, gab es ja das Dickinson-Fanpaket, ja?
Das haben jetzt natürlich die Hörer nicht gesehen, dass ich meine Hand gehoben habe. Aber mir ist gerade eben was aufgefallen, weil ich die Dickinson ja als Vinyl habe und ständig diese fucking Platte umdrehe, habe ich jetzt nicht gesehen. Hast du die Deluxe Edition?
Nee, das wollte ich ja gerade erzählen.
Weil ich sehe gerade das erste Mal, dass Afterglow of Ragnarok und Rain on the Graves zwei längere Tracks am Ende noch haben, wenn ich bei Apple gucke, die ich gar nicht kenne. Die habe ich noch nie gehört. Okay.
Ach so, das ist bei Priest auch, dass es irgendwelche Zusatzsongs gibt, aber nicht auf der Vinyl.
Ja, klar, aber hast du die längeren Versionen schon mal gehört? Nein. Reden wir nächstes Mal drüber. Entschuldigung, ich rede so viel. Ich rede viel zu viel heute. Es tut mir so leid, Leute. Ich bin so aufgeregt.
Hei. Okay, also, das waren die nochmal auf 1. Auf 1 habe ich Mick Mars, wie schon gesagt, dann Judas Priest und dann Herrn Dickinson. Wenn du mir vor ein paar Wochen gesagt hättest, und darüber liegt auf 2 dann nochmal die Beatles und darüber Reinhard May, hätte ich dich für verrückt gehalten. Aber die Nummer erzählen wir irgendwann anders mal. So, so ist das im Leben. Linkin Park, Friendly Fire.
Da habe ich noch gar nicht reingehört. Erzähl mal, wie ist sie?
Oder kommt die erst? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, die kommt erst. Also die soll demnächst kommen. Best of. Ja, und 12. April soll das Ding erscheinen.
Ach so, ja, dann kann ich sie auch noch gar nicht kennen. Das ist also quasi eine News, wenn du so willst. Okay.
Genau.
Aber ich habe doch von der neuen
Platte... New Releases.
Ja, aber ich glaube, ich habe doch von Lincoln... Gab es da nicht sogar schon auch so...
Eine Single gab es dann, Single-Auskopplung, richtig, genau.
Cool.
Ja, und dann kommst du noch mal zu Mr. Sebastian Bach.
Ja, ich bin ja, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ich bin ein großer...
Gerade eben erst.
...großer Freund von Skid Row immer gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das so klar gemacht habe vorhin. Also die Monkey Business ist nach wie vor für mich eine meiner Lieblings-Rock-Alben, die ich irgendwie mein eigen nenne. Und der damalige Sänger Sebastian Bach, der für einige der Bruce Dickinson von Skid Row ist oder war, aber dafür nie zurückgekommen ist, nachdem sie ihn gejust haben. Oder ich glaube, er ist gegangen. Ich weiß es gar nicht. Der bringt jetzt ein Soloalbum raus im Mai, Child Within the Man. Und ich muss sagen, sind bisher zwei Tracks raus. Und ich habe alte Skid Row-Vibes, was natürlich ganz böse ist, ne? Wenn man nur wegen des Sängers da irgendwie, aber es ist leider in diesem Fall so, was soll ich sagen, da ist es mir nicht ganz so wichtig, wer an den Schlagwerken und an der Axt hängt.
Ja.
Hauptsache, sie machen es gut und knackig und das scheint so zu sein. Und der gute Sebastian haut halt seine stimmlichen Licks raus, wie ich sie gerne habe. Also ich bin da, auch da freue ich mich sehr drauf. Mal schauen, wie es Album wird.
Sag mal, mein Lieber, was mir ja gerade noch einfällt, wir haben ja heute einen Gast und wir labern hier schon wieder 25, 26 Minuten.
Ach, du ahnst es nicht. Oh ja.
Du ahnst es nicht und wir hätten eigentlich noch die Themen on Tour und auf dem Plattenteller der Playlist. was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal sagen, die übernehmen wir fürs nächste Mal?
Finde ich super.
Dafür kommen wir schon irgendwie in, sagen wir mal, ein oder eineinhalb Wochen. Vielleicht ein bisschen eher und genau. Und gehen jetzt einfach gleich mal rüber.
Das halte ich für eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Idee. Und vor allem unser Gast, den wir ja haben, den du gleich vorstellen wirst, hat ja auch durchaus auch eine Beziehung zu unserer, also Platte der Woche. Auch wenn es nicht von uns beiden die Lieblingsplatte der Woche ist, ist es aber doch irgendwie die Platte der Woche, oder? Die Platte des Monats.
Ja, natürlich. Also das finde ich auch. Da bin ich bei dir, dass Slash die Platte des Monats wird. Natürlich meinst du Herrn Dickinson, ohne Scheiß. Genau. Ja, wen haben wir da? Also wir hatten vor einiger Zeit ja schon mal Charlie Alex da, der ja auch als großer Plattensammler bei uns war. Vielen Dank dafür nochmal. Und du hast fast in einem Nebenjob arbeitest du ja als Eddie, das Monster von Iron Maiden, und zwar bei der Coverband Powerslave. Und dann kamst du zu uns, hast gesagt, Mensch, mach doch mal was mit Powerslave. Ja, was sollten wir dagegen haben? Ganz im Gegenteil, geht um Maiden, passt da auch irgendwie mit der Veröffentlichung The Mandrake Project von Bruce Dickinson. Und wir haben Higgy, den Gründer von Powerslave, einfach mal da gehabt. Und da spielen wir euch jetzt gleich das Interview vor.
Genau. Und das war ein schönes Gespräch. Man merkt dem guten Higgy, oder Stefan, wie er heißt, im echten Leben, merkt man einfach an, dass er nicht nur ein Maiden-Fan ist, sondern dass er auch ein Musikliebhaber ist, der das gemacht hat, wovon ich immer geträumt habe, einfach als Jugendlicher das Instrument in die Hand nehmen und von der Lieblingsband sich die Finger so blutig spielen, bis man sie drauf hat. Und davon und von vielen anderen Dingen erzählt uns der gute Higgy Harris. Und jetzt ratet mal, was für ein Instrument er spielt.
Genau, wir hören uns in eineinhalb Wochen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und wir kommen hinterher dann natürlich nicht mehr wieder. Und ja, macht's gut. Viel Spaß mit Higgy von Powerslave. Ja, Sven, vielen Dank. Hat mal wieder Spaß gemacht mit dir.
Das sehe ich auch so. Und passend zum Tag, Up the Irons, meine Lieben.
Up the Irons.
Ja. Und jetzt ist er auch hier, der Higgy Harris, Bassist seines Zeichen von Powerslave. Higgy, ich grüße dich.
Ich grüße euch zurück. Schönen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Ja, ich wollte gerade sagen, telefonieren wir. Womit sprechen wir denn jetzt gerade? Hamburg? Meine Heimat?
Genau, Hamburg ist meine Heimat.
Ja, und meine auch übrigens, ne? Wollte ich nur mal anmerken, ne? Ich bin auch Hamburger Jungen.
Okay.
Ganz genau. Tibi, möchtest du gleich die Honors mal die erste Frage mal loswerden hier?
Was, ja, du, wir haben uns ja im Grunde genommen, haben wir uns ja gefunden über Charlie Alex, der hat uns ja, der war ja auch schon mal Gast hier
Er war
in
auch schon
unserem
Gast.
Podcast. Und der hat
Ja.
jetzt ein paar Mal gesagt, komm, wir müssen echt mal den Higgy einladen. Und jetzt haben wir es getan. Wir freuen uns riesig. Aber sag mal, wir reden alle immer nur über Maiden, Maiden, Maiden. Wie hat sich Powerslave als Band eigentlich gefunden? Was hat dich inspiriert, warum Maiden zu covern ausgerechnet? Weil euch die Musik gut gefällt, klar. Aber was noch für Gründe?
Erzähl mal, genau.
Ja, also im Grunde genommen habe ich eigentlich schon in den 80ern gedacht, es müsste großartig sein, auf der Bühne zu stehen und diese Musik zu spielen, meine Lieblingsmusik. Da waren aber noch gar nicht so diese typischen Coverbands am Start. Ich glaube, da gab es sogar in Hamburg Bon Scott, die ACDC-Coverbands, die es wirklich schon lange gibt. Die gab es da auch schon gar nicht irgendwie so. Und irgendwann saß ich mit einem Kumpel und er sagte, du spielst immer zu Hause auf dem Bass die Maiden-Sachen irgendwie so. Such dir ein paar Jungs und mach eine Maiden-Coverband. Das war 1997, wo ich das so richtig in Angriff genommen habe. Zur selben Zeit habe ich auch unseren Schlagzeuger kennengelernt, der immer noch bei Powerslave ist, den Chris. Und kurz darauf habe ich dann jemand kennengelernt, Henning Bassel, ein Sänger. Und da hatten wir schon mal so ein Dreiergestirn. Und haben dann ganz einfach eine geschaltet, in der Zeitung eine Anzeige geschaltet. Was kann eine
Stimmt, damals noch nichts mit
Anzeige?
Internet damals.
Wie bitte?
Ich sage noch nichts mit Internet damals. Das war noch
Nee, nee,
schön,
nee, nee.
schön in der.
Das war wirklich noch kein Internet-Thema oder so. Und dann haben wir zwei Gitarristen gefunden, haben losgelegt und schon beim ersten Proben war das einfach genial. Also wir waren mit Sicherheit noch nicht so weit, technisch oder so, aber das hat sich gut angefühlt, Run to the Hills und Trooper zu spielen, Aces High. So ein paar Sachen konnte ich damals auch noch gar nicht spielen. Das musste ich mir auch alles nochmal erst drauf schaffen. Aber so ein paar Grundsachen, wo man wusste, wenn man mal live spielt, muss man die sowieso spielen. Also Run to the Hills, Number of the Beast, Trooper, Fear of the Dark natürlich, irgendwie so eine Sachen, irgendwie so. Die haben wir auch bei der allerersten Probe schon damals alle gespielt. Und das war einfach, das war so genial, so einfach so zu spielen. So zu gucken oder sich selber zu erfahren, so dass man das gerade machen kann, das war einfach genial. Und da habe ich gesagt, wir müssen das auf jeden Fall machen und haben dann gleich durch Henning Basse, der damals bei Catch the Rainbow, eine Rainbow-Cover-Band gehabt, hat gesagt, ja, ich habe da ein paar Kontakte und wir können in Belgien und in Holland spielen. Und unsere ersten beiden Gigs waren tatsächlich im Ausland, in Belgien und in Holland.
Hammer.
Das war schon Anfang 98 und es gab es wirklich nur ein paar Wochen. Das heißt, wir mussten das nur proben und dann haben wir schon die ersten beiden Shows gespielt und das war genial.
Wie
Obwohl
lang war
wir
die
Tech.
denn? Wie viel Tracks hattet ihr denn drauf für die ersten Shows?
Stimmt schon 17, 18 oder so.
Wow.
Wir mussten
Okay.
richtig lang. Wir
Hut
mussten
ab,
richtig.
Hut ab. Und
Nur
gab es,
Technik.
war das.
Sorry?
Nee, ich wollte fragen, war das erste Material, war das denn so eher so von den ersten Alben auch? Oder war es schon damals, weil 97 waren wir, glaube ich, schon bei 5, 6 Alben, müssten wir doch schon gewesen sein, oder?
Ich glaube, die X-Factor war ja auf dem
Genau,
Markt.
so war das
Und
ja.
da kam 95, kam die, ja.
Genau. Wie heißt der hier?
Blaze
Falling
Bailey.
Down. Genau, mit Blaze Bailey.
Imagine 11.
Nee, die kam, die war da noch gar nicht draußen. Die kam ja
Ah,
erst
ja,
ab dem.
okay. Ja, stimmt, hast recht, ja.
Aber hier so Man on the Edge zum Beispiel hatten wir, glaube ich, auch schon im Set.
Ah
Und
ja,
natürlich
cool.
Song von der Fear of the Dark und die 80er natürlich, ne?
Hammer, ja.
Ja, und das war so ein genialer Opener für mich, so sowas zu machen, weil ich
Ja.
davon immer geträumt habe, das so mal zu machen eigentlich. Aber ich war
Ja,
damals
was?
technisch, ich war technisch damals noch nicht so gut wie jetzt. Also jetzt haben wir ja schon so viele Shows gespielt, dass man so einige Sachen natürlich so aus dem FF schon spielt, ne? Also
Ja.
ja,
Weißt
ich
du, wie viele
muss mit
Shows
mir
es waren?
zwei damals, so die ersten.
Nee, ich meine insgesamt bis heute.
Ich vermute, also Chris hat da mal so ein bisschen Buch geführt, unser Trommler. Ist doch der Einzige, der immer noch von der Originalbesetzung dabei ist. Ich vermute so 150, 160.
Ja, nicht schlecht. Halleluja.
Vielleicht sind das auch mehr. Ich weiß es nicht genau. Ich sage einfach mal so 100, ich sage so mal 160, 170, so irgendwie sowas
Ja.
vermute ich.
War es eigentlich schwer am Anfang, so diesen Sound auch zu kreieren? Also den Maiden-Sound, die
Ja.
haben ja schon einen sehr eigenen Sound. Ich stelle mir vor, ich bin hier nur so ein Halbgarer, du siehst es im Hintergrund, so ein Halbgarer-Gitarrist hier. Aber ich finde, so einen Sound von der Band zu kreieren, ist eh schon schwer. Und Maiden haben ja so einen ganz eigenen Sound, ne?
Ja, also ich habe den Vorteil gehabt, dass ich immer schon so gespielt habe. Das heißt, dieses Klackern vom Bass habe ich zum Glück
Ja.
drin gehabt, aber es hat lange gedauert, auf jeden Fall. Das war nicht von
Okay.
Anfang an so klar. So heutzutage klingen wir schon sehr nach Maiden, aber wir haben auch alle so diese Instrumente. Unsere Gitarristen haben Signature Bass. Ich habe auch so einen Steve Harris Signature Fender Precision Bass, so wie sich das gehört, irgendwie so.
Du hast
Das
du
habe ich
den
dann.
blauen oder den
Ich habe
West Ham? Also, Ah ja.
den blauen.
Ja, schön.
Obwohl der West Ham wird irgendwann auch nochmal meiner sein. Das ist auch mal so eine coole Sache, so ein bisschen.
Irgendwann habe ich mal mit dem Schachbrettmuster, den er in den frühen
Ja.
80ern gespielt hat, den habe ich mal
Ja.
irgendwann von ihm in der Hand gehabt, bei irgendeinem Fanclub-Treffen stand der mal rum. Genau. Ich durfte ihn aber nicht mitnehmen, fand ich irgendwie blöd, aber ist halt so.
Gemein, ne?
Ja.
Ich habe ihn sogar einmal gesehen, wie Steve Harris den live gespielt hat.
Oh,
Und zwar
okay.
1990 auf der No Prayer for the Dying Tour haben die in Hannover gespielt. Und da
Ja.
hat er den tatsächlich in der Zugabe mal im Start gehabt. Und dachte ich, den
Ah.
habe ich schon auf Bildern gesehen, den Bass. Cool. Das hat er ja immer. Er hat ja immer sowieso nur ein Bass-Ding, hat er ja mal erzählt. Den hat er ja ein paar Mal umlackiert und jeden Song, den wir kennen, hat er ja mit dem einen Bass gespielt. Das ist sowieso total
Ah,
irre.
okay, das wusste ich noch nicht. Okay.
Doch, das ist wirklich so. Also jeden Maiden-Song, den du kennst, ist mit
Ja.
dem Bass gespielt. Den
Okay.
weißen jetzt. Der blaue damals, ganz am Anfang, war der mal schwarz. Auf dem Killers-Album
Ja.
sieht man das jetzt auch so. Und jeder Song ist mit
Wahnsinn.
einem Moment gespielt. Irre, ne?
Ja, absolut. Aber sag mal, was war denn so das oder nee, erstmal anders, was war der Einstieg für dich? War es eher die Zeit mit Diano? War es eher die Zeit mit Dickinson? Wo bist du reingekommen?
Also ganz klar, meine Initialzündung war das Rock-Pop-in-Konzert, was damals im Fernsehen mit Dickinson, das war ja die Peace of Mind Tour.
Ja.
Und ich habe die live, also im Fernsehen live gesehen und dachte, bah, seitdem
Ging
bin
mir
ich auf Maiden.
genauso. Ging mir
Also
ganz
das, ja.
genauso.
Ja, und ich kenne auch viele, denen ging das auch so. Ich habe vorher schon mal Maiden gehört, aber kann nicht sagen, dass ich da schon so ein Fanboy war. Das kam aber
Ja.
an dem Punkt, dass ich die gesehen habe, dachte ich, das ist meine
Ja.
Religion. Oder wie auch immer man das. Es
Ja,
gab in.
ich weiß, was du meinst.
Ja, das ist einfach. Entweder man liebt die oder nicht. Das ist einfach so bei Maiden.
Absolut. Und das bedeutet, den größten Einfluss hatte damit auch Number of the Beast für dich oder was würdest du als dein einflussreichstes Album bezeichnen?
Ich denke mir mal, ist die Powerslave. Weil die kamen ja
Okay.
kurz danach, 1984. Das Rock Pommin Konzert war ja Dezember 83. Mhm. Und 84 kam man die Power Slave und das war, glaube ich, weil das so neu war, irgendwie so hat mich das, habe ich das, glaube ich, 100 Mal im Stück gehört. Also ich weiß es nicht mehr.
Ja. Also es war mein erstes Konzert, in der Tat auch die Power Slave Tour in Essen damals mit Mötley Crüe. Ja, ich find Power Slave auch wirklich ein sensationelles Album.
Ja.
Absolut.
Aber seien wir doch ehrlich, wenn wir die Alben mal durchgehen, werden wir finden viele sensationelle Alben.
Ja, natürlich. Du hast ja recht.
Wenn man mich so fragt, schwanke ich immer zwischen Number of the Beast und Power Slave. Aber ich liebe natürlich auch das Debüt. Die erste ist einfach grandios mit Paul Yano und Lilo.
Nein, das ist es ja. Die haben halt alle ihre, ich sage mal auch ganz schnell, Somewhere in Time. Aber wenn ich jetzt euch reden höre, sage ich ja natürlich auch. Also ich bin auch mit Power Slave, ich bin mit Power Slave groß geworden. Ich habe die Life After Death, habe ich quasi zu Tode gehört. Pun intended. Das ist einfach. Ja. Ich habe, das war für mich das Größte, also in Dauerschleife. Kann ich total verstehen. Sag mal, mir war leider noch nie vergönnt, bei euch mal im Konzert gewesen zu sein.
Ja.
Aber ich habe gehört, dass ihr schon mittlerweile auch Fans euer eigen nennt, die nicht nur aus Familie und Freunden bestehen. Das heißt, wie ist denn da so das Verhältnis? Und vor allem, wer kommt zu euren Gigs? Sind das alles Maiden-Fans oder habt ihr auch Powerslave-Fans, die mit Maiden eigentlich gar nichts am Hut haben?
Also wir haben natürlich ein paar Leute, die Arbeitskollegen oder so, die uns live gesehen haben, das gut fanden und auch wiedergekommen sind.
Ja.
Und das sind aber eigentlich sind das Metal-Fans und Maiden-Fans. Und wie ihr ja selber wisst, sind viele, viele Metal-Fans auch Maiden-Fans. Maiden ist immer die größte Band. Sind aber auch speziell. Also wenn man jetzt AC/DC oder Metallica covert, kommen auch viel normales Publikum. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern da sind viele Leute, die sonst gar nicht so Rock hören. Bei Maiden sind das spezielle Fans natürlich schon. Aber die wollen natürlich dann auch das Programm haben. Ne? Das ist natürlich klar. Und der Vorteil ist, weil das Maiden-Fans sind, was wir schon gemacht haben, wir haben ganze Alben durchgespielt.
Okay. Also ich habe euch zuletzt, oder nicht zuletzt, zugegebenermaßen auch das erste Mal bei eurer Weihnachtsshow 23 gesehen. Da habe ich hinterher hier im Podcast noch erzählt, woran merkt man, dass wir alle älter werden, wenn man seine Lesebrille aufsetzt? Genau. Und das hast du bei dem Gig getan und da musste ich so grinsen. Und das hat er auch bei uns im Podcast irgendwie erzählt. Ich genau, weiß. Das war so das, geil.
Das ist natürlich, unser Sänger ist krank geworden. Wir hatten diese Show sowieso vor und das war ja total irre. Das waren 24 Songs, was natürlich mega viel ist. Das ging auf, weiß ich nicht, fast 3 Stunden oder über 2,5 Stunden das Ganze. Und unser Sänger ist krank geworden und wir haben gesagt, wir ziehen das trotzdem durch. Und von Iron Priest, die beiden Sänger, haben ja uns unterstützt. Von meiner Band, ich spiele auch in der Band, die heißt Fire. Der Sänger hat gesagt, komm, ich singe auch noch zwei Nummern. Mhm. Die hat er sich kurz raufgeschafft. Und dann habe ich gesagt, okay, dann singe ich auch ein. Aber ich habe gesagt, ich kann mich nicht hinstellen und irgendwas nuscheln. Ihr kennt das ja. Man legt eine CD ein und kennt den Song und liebt den Song, singt ihn mit und liest dann mit einmal den Text und denkt, das ist alles komplett falsch, was ich gesungen habe. also musste ich die vom Blatt wirklich singen. Spielen und singen, das konnte ich irgendwie so. Aber den Text, ich weiß gar nicht, wie Sänger das machen, irgendwie so, sich den ganzen Text dabei.
Ich war eben gerade kurz davor, dir die Frage zu stellen, ob du auch wie Steve, der andere Bassist, ob du auch so textsicher bist.
Also, bin ich nicht ganz. Ich singe einige Sachen mit. Das soll ja auch so ein bisschen, ne, wenn man zu Main geht, will man ja, dass ein Bassist ein Bein auf den Monitor stellt. Und man will ja auch mitsingen. Und bei einigen Songs mache ich das auch. Aber wenn wir zum Beispiel, ich sag mal, Nummern spielen, die wir nicht so oft spielen, so dann ist der Text wieder ganz so drin. Bei Trooper, die Anfänge singe ich immer mit und so, aber jetzt nicht jedes einzelne Wort. So textsicher bin ich nicht. Gebe ich ehrlich zu.
Ja.
es spielt ja eigentlich auch, ich nenne sie immer die Maiden Tales, also die langen Tracks, ne? Alexander, aber auch, weiß ja, Rhyme und wie sie alle heißen. Und eines meiner neuen Lieblingslieder, Tibi kann schon gar nicht mehr hören, wo selbst Maiden sie nicht live spielen, Empire of the Clouds. Ich liebe ja Empire of the Clouds wahnsinnig. Es ist, finde ich, einer der besten neuen Tracks von Maiden. Aber den live zu spielen, ist doch quasi nicht möglich, oder?
Also, wir haben schon mal darüber geredet, aber dann brauchst du wirklich einen sicheren Keyboard-Spieler. Wir haben einen guten Freund, der spielt Keyboards, und bei den normalen Songs ist das meistens so eine Fläche, ne? Also ein Teppich, der unter den Akkorden oder unter dem Refrain ist, irgendwie so. Das haben Maiden ja ganz oft. Bei Empire of the Clouds brauchst du wirklich jemanden, der ziemlich sicher ist, und man bräuchte jemanden, der das Keyboard so programmiert, dass es wirklich nach einem Klavier klingt irgendwie und so. Und dann könnte man das machen, weil rein technisch ist der Song nicht so anspruchsvoll wie zum Beispiel Rhyme oder
Ernsthaft? Der Song. Ja, nein, das kann ich, das,
doch,
ich, da gesagt, bin ich bin sicher. Kein großer Wusi. Das kann ich mir gar nicht glauben. Gerade mit diesen Passagen, wo das Schiff abstürzt, dieses
Aber jetzt rein vom Spielerischen her sind das eigentlich Tonfolgen, die sowieso typisch sind.
Ja, okay, das glaube ich.
Du musst mal nur die Rhythmik merken, und was natürlich schwer ist, weil der Song so lang ist. Das ist natürlich so schon schwieriger, aber man könnte die Nummer spielen, aber das würde alles keinen Sinn machen, wenn nicht jemand diese ganzen Klavier- und Piano-Keyboard-Sachen da spielen könnte, irgendwie so. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich drüber geredet. The Rhyme spielen wir sowieso oft. Mhm. Und die anderen Songs sind ja auch schon lang. Wenn ich Alexander geht ja auch fast 8 Minuten. Und Seven Sun geht auch 8 Minuten. Also man könnte, Hello Be Thine Name geht ja auch schon 7,5 Minuten oder so. Also man könnte eigentlich 1,5 Stunden mit 8 Songs füllen oder 9, und dann wäre man schon am Ende. Ist das Einzige, was ich manchmal ein bisschen schade finde, bei den letzten Alben, die ich alle sehr mag, dass einige Songs ein bisschen zu lang sind. Mhm. Aber das ist mein Geschmack.
Aber sag mal, ich habe gesehen bei euch auf der Website, dass ihr eure nächste Show bei Rock unter den Eichen angegeben habt. Ist nicht die nächste Show der Hafengeburtstag?
Genau, wollte ich eigentlich auch noch Werbung machen. Da sind wir leider ein bisschen schlusig, das immer einzupflegen mit der Homepage. Ich habe da leider, ich habe da gar keine Ahnung von, aber das müssen wir auf jeden Fall besser. Es ist tatsächlich auf dem Hafengeburtstag, Vatertag, das ist der 9.5., der Donnerstag, um 20 Uhr. Das ist absolut Primetime. Bessere Zeit geht nicht.
Die Brücke steht, glaube ich, am Elbtunnel, oder wo steht sie?
Genau, nicht Elbtunnel, sondern direkt, wie heißt es da? Landungsbrücken, glaube ich, ist das.
Ah ja, ein Landungsbrücken.
Ja, das heißt, aber am alten Elbtunnel, ne? Die steht doch da direkt am alten Elbtunnel, ne?
Ja, also es heißt, glaube ich, Landungsbrückenfestival heißt das, glaube ich.
Ja,
genau. Das Logo.
Ja, irgendwie sowas.
Mhm. Und wie gesagt, 20 Uhr ist die perfekteste Zeit.
Ja.
Und da haben wir natürlich auch richtig Bock drauf.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr nicht schon mal auf dem Hafengeburtstag gespielt? Irgendwie
wir haben schon zweimal gespielt.
2018 und 2016, glaube ich, ne?
Genau, wir haben schon zweimal gespielt auf dem Hafengeburtstag. Das war aber immer, ich glaube, einmal 17 Uhr, einmal 18 Uhr, was natürlich auch genial ist. Aber 20 Uhr ist natürlich Primetime. Besser geht es natürlich nicht.
Ja, das ist wirklich cool, ja. Wunderbar. Sag mal, aber gibt's dann, macht ihr denn eine ganz spezielle Setlist für sowas, oder seid ihr dann möglichst eine gute Mischung aus allem? Ich kann mir ja vorstellen, da macht es nicht so richtig Sinn, wenn du dann hergehst und nur Somewhere in Time als Album spielst, sondern wahrscheinlich nehmt ihr so die großen Klassiker, wo sie alle mitgrölen können, oder?
Also wenn wir über sowas reden, reden wir mal so Best-of-Set, nennen wir dann sowas natürlich. Und natürlich müssen wir das machen bei so einem Event. Das heißt aber nicht, dass wir nicht 2, 3 Nummern vielleicht drin haben, wo keiner mitrechnet.
Oha.
Also, das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem mal tief in die Trickkiste greifen und mal
Ja.
vielleicht wie 22 Acacia spielen
Ah,
oder
okay.
irgendwie sowas. Aber da haben wir noch nicht drüber geredet. Also, das steht jetzt natürlich an. Wir haben natürlich, weil wir PowerSafe heißen, ganz, ganz oft als Opener Aces High, was sich auch anbietet. Was ja auch ein
Ja,
genialer
natürlich.
Opener ist. Aber ich hab neulich so zu Hause gesessen und habe gedacht, auf dem Hafengeburtstag könnten wir eigentlich mal mit Moonchild anfangen oder so. Das wäre natürlich auch mal genial.
Ja,
Mal sehen,
ja.
was die anderen Jungs dazu sagen.
Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ich
Aber
habe mir
sag mal,
den
du
8.
sprachst.
Mai gerade notiert.
Genau. Wir werden auch
Ich
nochmal
glaube,
darauf hinweisen.
das ist der 9. Mai. Ich weiß nicht
Ach so.
genau,
Bevor ich was falsch sage.
der Vatertag ist das.
Ja. Das kann ich mir merken. Hervorragend.
Ja, ich auch. Nach uns spielen
Groß,
noch bei uns
genau,
Deutschland.
ich hab's hier, genau. Ihr spielt am 9. Mai, genau, Highlight des Bühnenprogramms PowerSlave. Ja, bitte, läuft bei euch. Sehr
Ja.
schön. Sag
Sag
mal,
mal, ist euch schon mal was?
du hast vorhin von deiner zweiten Band, von Fire gesprochen. Ist das auch eine Coverband oder macht ihr da
Komm.
eigene Tracks?
Da machen wir eigene Tracks. Ich
Ah,
würde mal
okay,
sagen,
cool.
geht so Richtung, da ich auf dem Bass meinen Style habe, sagt natürlich jeder immer so von wegen leicht madig, aber eben auch Black Sabbath Einflüsse und da machen wir so unseren eigenen, also kochen wir unsere eigene Suppe.
Gib's zu, du spielst bei British Line, eine British Line Coverband. Aber sag mal, Thema British Line, was hältst du denn so von diesen ganzen Solo-Projekten? Adrian ist ja eher ein bisschen bluesig, Nico hat am Wochenende ja bei den Troops mitgetrommelt, ja, Steve mit British Line und nicht zuletzt Mandrake Project und die ganzen Alben von Bruce. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Also die Blues-Sachen finde ich bis auf, wie hieß das Projekt damals, das dritte Album, ich weiß es nicht mehr.
Skunk Words?
Skunkworks, das fand ich wirklich nicht so stark. Sonst finde ich die alle grandios, von den Alben wirklich alle gut. Auch die neue finde ich gut. Obwohl Chemical Wedding finde ich persönlich besser, aber das ist natürlich Geschmackssache. Bei der British Line. Die habe ich live gesehen in der Markthalle, das fand ich großartig. Da waren
Aber
vielleicht
sag mal,
Leute oder so.
genau das wollte ich gerade sagen. Da war doch keiner, da konnte doch eher jeder in der ersten Reihe stehen. Das war doch großartig.
Ich fand's wirklich großartig. Gute Band, die Steve da hat, so ein guter Sänger auch. Und die erste fand ich nicht so toll, das erste Album. Und die zweite fand ich richtig gut auch. So einen guten Sound, so gute Songs drauf. Und ich habe jetzt im Internet gesehen, die waren ja jetzt wohl irgendwie auf Tour und haben wieder ein paar neue Songs gespielt. Und da fand ich den
Genau.
einen richtig gut.
Ja.
2000 Years oder so heißt der, glaube ich, irgendwie so. Kann ich mir gut auf dem Album vorstellen. Das
Ja.
von Adrian Smith, muss ich ehrlich sagen, habe ich einmal nur gehört. Dieses Cozen
Okay.
Smith fand ich, glaube ich, aber gar nicht schlecht. Müsste man sich öfter mal wahrscheinlich anhören.
Ja,
Da
ich fand's ganz gut. Ich hoffe, dass sie kommen noch, live kommen. Sven.
Ja, nee, ich würde sagen, schließt sich ja fast die Frage an, die man als Coverband, wenn man dann mal gefragt wird, auch aus dem Freundeskreis oder wenn dich jemand kennenlernt, bestimmt mal fragt, hast du denn schon mal jemanden von den Jungs kennengelernt oder hast du Maiden mal getroffen?
Kennengelernt eigentlich nur Bruce mal bei der Autogrammstunde, wo ich mal ganz paar Worte mit ihm gesprochen habe. Eigentlich eher nicht. Aber Paul Di'Anno war mal bei uns auf der Bühne. In Lübeck. Ist schon ein paar Jahre
Okay.
her, aber er kam auf die Bühne. Da in Lübeck war damals so ein Festival und ein Veranstalter, der einen kleinen Club hat in Lübeck, hat gesagt, ja, wir könnten Paul Di'Anno fragen und würdet ihr mit PowerSlave spielen? Und da kommt er mal auf die Bühne. Und wir gesagt, ja, natürlich machen wir sofort. Und er kam auch und rotzte dann Prowler und Sanctuary runter, als wenn er ein Punk-Rocker wäre. Ja. Und das
Ja.
war natürlich großartig mit Paul Di'Anno mal auf die Bühne. Aber so schnell wie er gekommen ist, ist er dann auch irgendwann wieder gegangen. Da war er, glaube ich, mit diesem Lee Hart oder so, sein Manager.
Okay, ich habe keine
Glaube,
Ahnung, ich weiß es nicht.
aber gab es einfach, oder mal aus einer anderen Perspektive gesprochen, gab es irgendwie mal Kontakt zu Maiden? Wisst ihr, wie die zu so Coverbands stehen? Weil ihr ja quasi, euer Logo ist ja auch die Schriftart, die sie sich ja da quasi wahrscheinlich geschützt haben und so. Hat man da Probleme oder ist das ganz easy?
Ja, also es läuft ja sowieso, dass Veranstalter müssen ja sowieso bei der GEMA anmelden. Ja, Live-Musik irgendwie so, und dann machen die ja so eine, kriegen so eine Setlist von uns. Das machen ja meistens so Clubbesitzer. Die müssen das ja sowieso machen. Ich weiß nur, dass Maiden selber da wohl kein Problem mit haben. Wenn man jetzt, was wir nicht machen dürften, ist einfach eine CD aufnehmen und die veröffentlichen, weil das ja
Klar.
geschützte Songs sind natürlich so, aber die haben, glaube ich, kein Problem damit, weil sie genau wissen, sie könnten es eh nicht verbieten. Es gibt Dutzende oder Hunderte von Maiden-Tribute-Bands. Und ich glaube, die haben nur ein Problem damit, wenn man irgendwas veröffentlicht, was denen gehört. Was ich auch
Ja.
verstehen kann.
Naja, klar. Also ich weiß, ich habe mal irgendwann vor langer, langer Zeit bei Blaze Bayley nachgefragt, weil ich ihn bitten wollte, zu einem meiner Geburtstage Clansman einzusingen. Und er sagte, nein, jeden Song, ist ihm völlig egal, aber keinen Maiden-Song. Also da war, ich hatte immer gedacht, er hätte irgendwie die Rechte dran, aber da hat Steve Harris sich wahrscheinlich alles gesichert und dann ist gut, ne?
Das kann gut sein, dass man da nicht mal eben so. Ich
Genau.
weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Die
Ja,
sind sehr
aber sag mal,
eigen.
sieht,
Ja.
Ich sag, sieht man dich eigentlich auch dann bei Blaze auf der Tour? Die ist ja auch demnächst hier in Hamburg, hält er ja dann auch irgendwie, ich glaube, im April oder wann ist er hier? Irgendwie sowas.
Ich habe das jetzt gar nicht so. Ich weiß, dass er ein neues Album, glaube ich, auch gemacht hat, was ich noch gar nicht gehört habe. Ich werde versuchen, da mal hinzugehen. Das ist immer so bei mir.
Ja.
Ich hab Family, kleine Kinder, so, und ich muss es zeitmäßig hingucken. Aber Bock habe
Ja,
ich auf
klar,
jeden
logisch.
Fall. Ich frage mich immer, es gibt ja wahrscheinlich Leute wie du ja auch vor kurzer Zeit, die gestartet sind mit ihrem Fantum und die auch so Bands haben, die auch ein Instrument spielen. Ein bisschen hast du ja schon erzählt, wie du das gemacht hast. Hast du sonst noch mal irgendwie vielleicht so einen Tipp für Leute, die sagen, ich habe das auch schon seit Ewigkeiten im Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich spiele Schlagzeug, ich spiele Bass, ich spiele Gitarre und eigentlich hätte ich auch Bock auf so eine Tribute-Band von meiner Band, sei es auch Maiden oder auch, keine Ahnung, die Foo Fighters, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, man macht Musik, ne?
Also, da kann ich nur sagen, wie ich angefangen habe, und ich habe früher wirklich für mich alleine mit einem einigermaßen gestimmten Bass eine Platte aufgelegt, und das wollte ich unbedingt spielen können. Das war jetzt nicht nur Maiden, so, zum Beispiel, ich liebe von Ozzy Osbourne die Speak at the Devil, wo Black Sabbath Songs drauf sind, und da spielt er Rudy Sasso Bass, und ich finde, auf dem Album hat er so einen genialen Basssound. Das wollte ich unbedingt spielen können. Und habe dann die Platte rauf und runter gehört. Auch Maiden natürlich sowieso. Ich war froh, als ich das erste Mal einen Galopper spielen konnte, wie Rime of the Ancient Mariner. Also das war schon. Ne? Aber zu der Zeit konnte ich den ganzen Song noch nicht am Stück spielen. Also das hat natürlich auch ein
Ja.
bisschen gedauert. Den Tipp habe ich eigentlich gar nicht. Musik machen ist irgendwie so. Am meisten lernt man sowieso, wenn man was mit anderen macht.
Mit anderen, ne? Das ist der Tipp, glaube ich,
Anderen
ne?
zusammen, weil das dann, wenn das gut läuft, dann ist das wirklich, was einige Bands auch in den Interviews immer sagen, dann ist das wie so eine Chemie, die so hin und her, dann läuft das einfach so. Ne? Und einfach machen, das ist so mein Tipp.
Ja.
Und am Ball bleiben. Also wenn jemand anfängt, ein Instrument zu spielen, dann ist das ja am Anfang wie so ein Fremdkörper. Man hat das Instrument in der Hand, und es ist ja egal, ob das ein Klavier ist, eine Flöte, eine Gitarre oder was auch immer. Und wenn man das nur einmal die Woche macht, dann reicht das einfach nicht. Man muss es, um irgendwas zu lernen, muss man das halt immer wieder machen und immer wieder in die Hand nehmen. Aber ich als Musiker, sag ich mal, habe am meisten gelernt, mit anderen Musikern in Bands zu spielen. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich mit 18 in eine Band eingestiegen bin, wo die Jungs schon alle so 27, 28 waren und dementsprechend technisch auch viel weiter waren und mir auch viel natürlich mit auf den Weg geben konnten, so an Tipps. Zum Beispiel, spiel nicht auf die Gitarre als Bassist, spiel auf das Schlagzeug. Ich wusste erst mal gar nicht, was er von mir wollte. Aber jeder Schlagzeuger hat sein eigenes Timing. Also unser Schlagzeuger von Powerslave auch. Der hat mit Sicherheit ein etwas anderes Timing als Clive Burr oder Nico McBrain. Also muss ich als Bassist natürlich auf das Schlagzeug spielen und nicht auf die Gitarre. Mit der Rhythmus, damit der Rhythmus einfach da ist, dieses Pfund da ist. Das
Klar.
beim Blues hört man das natürlich sofort, weil der Bassist vielleicht nur bum, 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 bum macht. So, ne? Und mit dem Schlagzeug, AC/DC ist halt so ein gutes Beispiel. Wenn der Bassist nicht mit dem Schlagzeuger zusammenspielen würde, würde so eine Musik wie AC/DC nicht funktionieren.
Absolut.
Man hat Bass-Schlagzeug und das rollt die ganze Zeit. Und im Grunde genommen können Malcolm Young, der leider tot ist, und Angus Young dann nur oben drauf spielen. Und bei Maiden ist das ja irgendwie auch genauso. Steve und Clive oder Steve und Nico haben so ein geniales Zusammenspiel, dass die Gitarren eigentlich nur oben drauf tüdeln müssen, so. Und dann funktioniert das schon.
Es klingt so einfach. Es klingt so einfach.
Das
Das
ist
wäre
natürlich
schön.
stark. Hat natürlich Jahre gedauert, bis ich sagen konnte, oh, ich kann einen Maiden-Song spielen. Also das ist, die fliegen einem ja nicht zu. Da muss man sich hinsetzen und das raussuchen. Heutzutage habe ich es aber ein bisschen einfacher, muss ich zugeben. Wenn wir jetzt eine Nummer spielen, die wir noch nicht im Set haben, den gehe ich auf YouTube und gucke mir zwei, drei Bassisten an, die das schon mal gespielt haben und weiß zumindest so, aha, da geht die Reise so in dem Song hin. Und
Genau, ja.
den Rest muss ich mir selber raushören, weil ich keine Noten lesen kann. Also nützt das ja nichts. Da muss ich da durch.
Chapeau. Du, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Und noch eine letzte Frage. Tippi, hast du noch was auf Lager? Eine Abschlussfrage?
Die alte übliche Frage, wie sieht die Zukunft für Powerslave aus? Habt
Genau.
ihr irgendwelche bestimmten Ziele, irgendwelche Träume, keine Ahnung, auf dem gleichen Festival spielen wie Maiden, die Garderobe teilen mit Bruce Dickinson, whatever? Erzähl, was ist dein Ziel?
Also einfach auf demselben Festival spielen, das wird schwierig. Ich glaube, dass Maiden zu den Bands gehören, die würden das niemals dulden, dass am selben Wochenende auch eine Coverband auf dem Festival spielen.
Ah ja, das ist natürlich wahr.
Das würden die, glaube ich, nicht machen. Wir wollen einfach gute Gigs spielen, eine gute Zeit haben. Und unser Anspruch ist eben, so gut wie möglich zu spielen. Also man kann es ja runterrotzen oder man kann sich wirklich versuchen, das wirklich vernünftig zu spielen. Und das ist das, was wir machen möchten. Und dann
Und
sind
das
die Ziele vielleicht nochmal ein ganzes Album durchspielen. Ne, wir haben schon die Somewhere in Time durchgespielt, die Seven Sun haben wir durchgespielt, Peace of Mind, Number of the Beast, Life After Death. Wie hieß das andere Album noch? Made in England. So, das kann ich mir vorstellen, dass wir sowas nochmal machen oder so. Und ansonsten, solange wir Spaß dran haben, machen wir auf jeden Fall weiter.
Genau, und irgendwann
Das
dann
wollen
mit der
wir.
Future Past Tour.
Genau.
Ja, geniale Setlist, auf jeden Fall.
Ja,
Vielleicht
absolut.
machen wir das auch mal, weil die ja alle Songs gespielt haben, die wir auch schon mal gespielt haben, außer jetzt vielleicht die, wie hieß der zweite Song von der Senjutsu?
Fighting on the
Kelepas
wall? Ja.
Triwa. Das ist ja der dritte, der zweite. Stratego.
Ah. Ah, okay. Ja, du meinst die
Den haben wir jetzt nicht.
Single-Auskopplung, ja.
Genau, sowas. Das haben wir jetzt noch nicht drauf gesagt. Fighting on the wall haben wir auch schon gespielt. Macht auch richtig Spaß. Aber die Future Past Tour, das ist natürlich ein geniales Setlist. Also so
Haben wir doch noch ein zusätzliches Ziel. Wunderbar. Prima, Mensch. Ja, dann würde ich sagen, Vielen Dank erstmal dafür, dass du da warst. Nochmal darauf hingewiesen, 9. Mai auf dem Hafengeburtstag Power Slave auf der Bühne
Ja.
direkt an den Alpen an der Alpen Elbtunnel, an den Landungsbrücken. Wir werden aber sicherlich nochmal in einem anderen Podcast darauf hinweisen, unter Tour und Konzerte. Ja, vielleicht hören wir uns mal wieder, vielleicht bist du mal wieder unser Gast. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass Power Slave wirklich eine tolle Musik macht. Ich habe sie gesehen. Und das letzte Wort gehört dir.
Erstmal muss ich mich bei Charlie bedanken, der überhaupt den Kontakt zu euch klar gemacht hat.
Das
Auf jeden
Charlie
Fall.
kommt, auch, ja.
der kommt ab und zu auch mal zu uns auf die Bühne und als Eddie verkleidet, das macht er auch.
Ja.
Was auch genial ist. Wir haben aber noch jemand anders, der das auch oft macht, denn sowas. Charlie hat das auch schon gemacht. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, dass ich nochmal eingeladen werde.
Auf jeden
Ja,
Fall.
gerne.
Also, meine, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und Higgy, mach's gut. Rock
Ihr
on.
auch. Vielen Dank,
Up
Higgy.
the irons. Bis dann.
Habt ihr?
Ciao.
Ciao.